für unser Zeltlager einladen, dann bekommen Sie neben der Einladung fürs Zeltlager auch eine Packliste, was Sie dann alles mitnehmen sollten. Da steht dann drauf, dass Sie, wenn Sie haben, eine Bibel mitbringen, eine Taschenlampe, Taschenmesser, Badesachen, was man so braucht auf dem Zeltlager. Und unter anderem schreiben wir auch ganz dick unterstrichen drauf, was die Kinder nicht mitbringen sollen. Nämlich elektronische Geräte, ja. Handys, MP3-Player, Tablets, Laptops, Playstations, was es alles gibt. Schreiben wir explizit drauf, dass sie das nicht mitbringen sollen. Doch kommt es immer wieder vor, dass die Kinder das scheinbar überlesen und doch ihre Handys, ihre MP3-Player mit dabei haben. Wir weisen dann auf dem Lager nochmal freundlich darauf hin und bitten sie doch, diese abzugeben. Und man will staunen. Die Kinder haben tatsächlich ihre Handys abgegeben. Wirklich viele Kinder sind zu uns gekommen und gesagt, okay, wir wollen es abgeben für die Woche. Und wisst ihr was? Wir haben wunderbare Zeit gehabt mit den Kindern. Die Kinder waren nicht in ihren Zelten gesessen und haben mit ihren Handys gespielt, sondern wir hatten mit ihnen Gemeinschaft. Wir hatten eine ganz tolle Zeit mit ihnen. Und nicht umsonst nennen wir diese Dinge Gemeinschaftskiller, ja, weil sie die Gemeinschaft zwischen den Menschen schwierig oder unmöglich machen. Man sieht das ja heute überall, wenn die Leute ganz vertieft in ihre Geräte sitzen, nebeneinander und unterhalten sich nicht mehr, keine Gemeinschaft mehr da. Vielleicht denkst du dir, das betrifft mich nicht, aber auch so eine Überdosis Knoblauch im Tzatziki vom Vorabend kann ganz schön Gemeinschaftskiller sein, oder? Vielleicht wunderst du dich, wenn die Leute dir aus dem Weg gehen, einen großen Bogen um dich machen. Da hast du das auch schon erfahren. Auch das kann ein Gemeinschaftskiller sein. Ich kenne einen Menschen, einen früheren Kollege von mir, der hatte eine Art an sich, die hat es ganz schwierig gemacht, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er meinte, er hat immer recht. Oder nein, er hatte immer recht. Und deine Meinung hat ihn gar nicht interessiert. Ja, also ihm ging es immer nur darum, im Recht zu sein und seine Meinung zu präsentieren. Und war schwierig, mit diesem Menschen Gemeinschaft zu haben. Er ist eigentlich eher so ein Einzelgänger. Aber gut, wieso erzähle ich uns das eigentlich? Wir Menschen, wir sind für Gemeinschaft ausgelegt. Wir sind für die Gemeinschaft geschaffen worden. Ja? Jeder Mensch von uns sehnt sich auch nach Gemeinschaft. Wir sehen das schon daran, als Gott den ersten Menschen geschaffen hatte, musste Gott sagen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Gott der Herr sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und das ist doch etwas Wunderbares, wo Gott hier zeigt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein sei. Und er schafft ihm eine Gehilfin, die Eva. Und wir sehen, wie wunderbar Gottes Gedanken über die Ehe, wo diese Gemeinschaft zum Ausdruck kommt, wo Mann und Frau ihre Erfüllung finden. Wo sie optimal sich ergänzen. Ja. Das ist wunderbar, die Ehe, ein Bild innigster, intimster Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, sind Gottes Gedanken. Und deswegen wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, das Ankleben, was hier wörtlich steht, und sie werden ein Fleisch sein. Eine ganz innige Einheit, tiefste Einheit und Gemeinschaft. Das sind Gottes Gedanken und das ist etwas Wunderbares, dass wir Menschen diese Gemeinschaft zwischen Mann und Frau kennenlernen dürfen. Das ist, denke ich, nur normal, dass Menschen heiraten. Natürlich gibt es besonders Begnadigte, die im Stand der Ehelosigkeit verharren. Auch das gibt es. Aber grundsätzlich ist Ehe etwas völlig Normales, was Gutes, was Schönes. Wobei das nicht unser Thema sein sollte. Auch außerhalb der Ehe sehen wir, dass der Mensch auf Gemeinschaft aus ist. Ja. Gerade jetzt, wenn die Nächte länger werden, die Tage kühler werden, man sehnt sich danach, im Kreise der Familie zu sitzen, Zeit miteinander zu verbringen, auch im Kreise deiner Freunde, deiner Kollegen. Wir Menschen sind doch auf Gemeinschaft aus und ich bin der Meinung, ein Mensch, der keine Gemeinschaft hat, der verkümmert. Ja. Oder er wird vielleicht sogar verrückt. Da kennt ihr Castaway, Tom Hanks, wie er verrückt wird, 4 Jahre auf dieser Insel und er fängt an mit seinem Volleyball zu reden. Ja, der Mensch ist für die Gemeinschaft geschaffen. Warum ist das so? Ich denke, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Und ich denke, Gott hat uns das so hineingelegt, weil auch er so ist. Wir haben es mit einem Gott der Gemeinschaft zu tun und das sehen wir auch von Anfang an in Gottes Wort im Garten Eden, wo Gott der Herr inmitten des Gartens wandelte unter den Menschen. Er war direkt bei den Menschen. Wir sehen das in 2. Mose 33, das Zelt der Begegnung. Diese Möglichkeit, die Gott den Menschen gibt, ganz nahe zu ihm zu kommen. Und Joshua, der ging gar nicht mehr raus aus dem Zelt. Dem hat es so gut gefallen da. Die Stiftshütte. Gott zeltet unter den Menschen. Und das Wunderbare, der Herr Jesus. Gott wird Mensch. Gott kommt uns so nahe. Das ist etwas Wunderbares. Wir haben es mit einem Gott der Gemeinschaft zu tun. Und wir haben uns letzten Sonntag beim Brotbrechen hier zusammen Gedanken gemacht über die ewig glückselige Gemeinschaft, die zwischen Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus besteht. Und das war sehr wunderbar, das zu sehen. Aber hier sehen wir die innigste und vollkommenste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die vollkommenste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Und wir haben gelesen, dass diese Gemeinschaft schon vor Grundlegung der Welt bestanden hat. Schon ehe der Grund dieser Welt gelegt hat, Gott den Grund dieser Welt gelegt hat, war diese Gemeinschaft da. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, sagt der Herr Jesus. Und es ist etwas Wunderbares, sich darüber Gedanken zu machen, wie ewig vollkommen diese Liebesbeziehung zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn ist. Wir wissen auch, dass auf Befehl Gottes der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist. Und wir wissen auch, dass er der einzig sündlose und vollkommene, auch da haben wir uns heute Morgen wieder Gedanken darüber gemacht, dass er für uns zur Sünde gemacht werden musste. Ja. Wir wissen, dass er der einzig sündlose und gerechte am Kreuz das Gericht getragen hat, den Zorn Gottes auf sich genommen hat für die Sünde, für deine Sünde, für meine Sünde. Wir können uns nicht ermessen, und da haben wir uns auch letzten Sonntag Gedanken darüber gemacht, was es für den Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha bedeutet hat, dort zu hängen, verlassen von Gott und Menschen. Wir können uns da nicht hineinversetzen, was er, abgesehen von den körperlichen Leiden, seelisch durchgestanden hat. Die Bibel beschreibt uns das auch nicht groß. Wir hören nur aus finsterster Nacht, während dieser 3 Stunden am Kreuz, den Ruf des Herrn Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Ruft der Sohn Gottes aus, verlassen von seinem Vater. Hier musste diese ewige, glückselige Gemeinschaft unterbrochen werden. Für dich, für mich zur Sünde gemacht. Diese Gemeinschaft musste unterbrochen werden, damit wir in diese Gemeinschaft eintreten können. Das ist etwas Gewaltiges. In diese Gemeinschaft eintreten können. Der Herr Jesus gibt uns einen ganz tiefen Einblick in sein Herz, wenn wir im Johannesevangelium lesen. In Kapitel 17 möchte ich uns ein paar Verse vorlesen, wo wir etwas von dieser intimsten und innigsten Gemeinschaft lesen. Johannesevangelium Kapitel 17, Abvers 20. Da betet der Herr Jesus zu seinem Vater: Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du auch mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast, und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, oder mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist gewaltig, was hier steht. Der Jesus gibt uns hier einen ganz tiefen Einblick in das, was sein innigstes Verlangen ist. Wir sehen, auf dass sie alle eins seien, gleich wie wir. Auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Der Vater und der Sohn sind eins. Dass wir hingelangen zu vollendeter Einheit. Und der Jesus sagt, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Gott will diese innigste und intimste Gemeinschaft auch mit dir haben. Diese Gemeinschaft, die zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn besteht, die möchte er auch mit dir haben. Und das ist etwas Gewaltiges, dass der Jesus uns so nah bei sich haben will. Ich habe zwei Onkels, ich möchte sagen, böse Onkels, die sind böse aufeinander, die haben Streit seit Jahren. Da geht es wohl um Geld, um das Erbe. Und was meint ihr, was wohl passiert, wenn die beide aufeinandertreffen? Also, früher war es so, dass sie sich die Köpfe eingeschlagen haben. Die sind aufeinander losgegangen und sind sich an die Gürtel. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert und geht sich gekonnt aus dem Weg. Aber was meint ihr, haben diese Gemeinschaft? Nein, die sind verstritten. Und was denkt ihr, was muss geschehen, damit da wieder Gemeinschaft möglich ist zwischen meinen beiden Onkels? Die müssen sich versöhnen. Ganz klar. Die müssen sich versöhnen. Sonst gibt es erstmal gar keine Gemeinschaft. Und das ist, denke ich mal, die Grundvoraussetzung für jeden Menschen. Wir wissen, dass jeder Mensch von Geburt an, wie gesagt, ein Feind Gottes ist. Ja. Jeder Mensch lebt getrennt von Gott. Und die gefallene Natur des Menschen, die hat keine Gemeinschaft mit Gott, kann keine Gemeinschaft mit Gott haben und sie will keine Gemeinschaft mit Gott haben. Kein Mensch hat von Natur auf Gemeinschaft mit Gott. Ich habe es gerade in dem Beispiel gehört. Was muss geschehen, damit ein Mensch überhaupt mal die Möglichkeit hat, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen? Was muss da grundlegend geschehen? Bei meinen Onkels ist es so, dass sie sich versöhnen müssen. Und Gott sagt uns nichts anderes. Wir müssen versöhnt werden mit Gott. Wir lesen das im Kolosserbrief. In Kapitel 1 lese ich uns die Verse 12 bis 14. Da heißt es, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig oder fähig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Vers 20. Und durch ihn, durch Jesus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Wir müssen mit Gott versöhnt werden. Das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Möchte ich heute fragen, weil ich weiß, dass auch hier in unserer Mitte Menschen sitzen, die nicht mit Gott versöhnt sind. Bist du mit Gott versöhnt? Bist du mit Gott versöhnt? Hast du Frieden mit Gott durch das Blut seines Kreuzes? Das ist eine ganz Grundvoraussetzung dafür, dass du überhaupt in Gemeinschaft mit Gott kommen kannst. Bist du versöhnt mit Gott? Wenn nicht, so ist unsere Botschaft ganz klar, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Der Herr Jesus Christus hat an deiner Stadt die Strafe für deine Sünden getragen. Und er bietet dir Frieden an, Versöhnung. Das ist etwas Wunderbares, da hineingenommen zu werden in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Der Großteil, der hier sitzt, nennt sich einen Christen. Und für uns, die wir Christen geworden sind, die wir Versöhnte Gottes sind, auch uns möchte ich fragen, was ist für uns das Höchste und Kostbarste, was wir als Christen haben können? Was ist für uns das Höchste und Kostbarste, das wir als Christen haben können? Es ist Gemeinschaft mit ihm. Es ist Gemeinschaft mit ihm. Was ist das Wichtigste in deinem und in meinem Glaubensleben? Es ist Gemeinschaft mit ihm. Was ist die Voraussetzung für ein erfülltes, fruchtbares Leben? Es ist Gemeinschaft mit ihm. Was ist die Voraussetzung für ein fruchtbares Leben? Es ist keine Gemeinschaft mit ihm. Was ist die Voraussetzung auch hier für Gemeinschaft untereinander? Es ist deine Gemeinschaft mit ihm. Das Höchste und Wichtigste in deinem und meinem Glaubensleben ist die Gemeinschaft mit ihm. Bist du dir dessen bewusst, dass diese Gemeinschaft mit ihm das Allergrößte und Wichtigste ist in deinem Glaubensleben? Hier fällt und steht alles. Bist du dir dessen bewusst, dass davon alles abhängt, dass darauf alles ankommt, in deiner ganz persönlichen Gemeinschaft mit Gott? Der Johannes schreibt uns, damit eure Freude vollkommen sei. Was heißt denn überhaupt Gemeinschaft? Im Griechischen steht da ein Wort Koinonia. Und es hat eigentlich meistens einen geistlichen Sinn, wenn es darum geht, Gemeinschaft zu haben. Sind wir uns im Klaren, wir sprechen hier von einer geistlichen Gemeinschaft, die darauf begründet ist, dass ein erretteter, gläubiger Mensch mit Jesus Christus Gemeinschaft hat. Und mit dem Vater. Auch das können wir lesen. Und diese Gemeinschaft bedeutet ganz wesentlich auch, dass du Anteil hast. Also Gemeinschaft von der Wortbedeutung geht sehr stark in die Richtung, Anteil zu haben. Du hast Anteil an Christus. Du hast Anteil an seiner Gerechtigkeit. Du hast Anteil an seiner Heiligkeit. Du hast Anteil an seinem vollkommenen Sühnopfer. Du hast Anteil an seiner göttlichen Natur, können wir lesen. Du hast aber auch Anteil an der kommenden Herrlichkeit. Und du hast Anteil an den Leiden um des Christus willen. Das sind die Dinge, die die Bibel uns beschreibt, was wir durch diese Gemeinschaft haben, woran wir Anteil haben, in was wir mit hineingenommen worden sind. Und wir können auch der Schrift entnehmen, dass aus dieser Gemeinschaft heraus auch die Gemeinschaft unter den Gläubigen erwächst. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn du Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hast, aktive, funktionierende Gemeinschaft, und Person B nicht, dann ist zwischen euch keine geistliche Gemeinschaft möglich. Geistliche Gemeinschaft ist nur dann möglich, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast und er. Dann könnt ihr auch untereinander Gemeinschaft haben. Das ist auch Grundvoraussetzung dafür, dass wir hier als Versammlung Gottes eine heilige Gemeinschaft haben können miteinander. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn es um Gemeinschaft geht, wo ist eigentlich mein Platz als Christ? Wo findet eigentlich Gemeinschaft statt mit Gott? Wo ist dein Platz? Dein Platz ist da, wo der Herr Jesus ist. Klar. Wir lesen in 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist deine Berufung als Christ, dass du mit ihm Gemeinschaft haben sollst und darfst. Du bist berufen dazu. Johannes sagt uns, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Gemeinschaft heißt also, wir haben auch Anteil an dem Leben des Herrn Jesus. Wir haben Anteil an ihm. Und stell dir die Frage, wo ist der Herr Jesus jetzt gerade? Wo ist der Herr Jesus? Wir wissen, er ist zur Rechten Gottes des Vaters. Er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und nicht umsonst heißt es im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben, das ist dein altes Leben, als du noch von Gott getrennt warst, und euer Leben, das ist das ewige Leben, das du bekommen hast, ist verborgen mit dem Christus in Gott. Da ist dein Leben, da ist dein Platz.
Und es ist daher nicht verwunderlich, wenn wir die Verse zuvor ermahnt werden im Kolosserbrief: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, dieses neue Versöhnungsleben empfangen habt, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wir sollen das suchen, was droben ist, wo der Christus ist. Wir sollen mit ihm beschäftigt sein. Wir sollen mit ihm Gemeinschaft haben. Wir sollen nach dem trachten, was droben ist. Die Bibel geht sogar noch weiter im Epheserbrief und sagt uns, dass wir jetzt schon mit ihm mitsitzen droben in den himmlischen Örtern. Wir sind mitversetzt in Christus Jesus, in himmlische Örter. Ich weiß nicht, ob du dir da mal Gedanken darüber gemacht hast, was das für dich bedeutet, für deine Stellung vor Gott. Dort ist dein Platz. Du darfst mit Christus mitsitzen in den himmlischen Örtern, vor Gott in Christus. Damit zeigt Gott dir deine herrliche Stellung vor Gott. Da siehst du, wo der Herr Jesus jetzt ist. Da bist auch du mit ihm versetzt. Und da sollst du mit beschäftigt sein. Danach sollst du trachten. Und ich denke, das ist ein ganz grundlegender Punkt auch für uns ist, ob wir uns dieser herrlichen Stellung, die wir als Christen vor Gott bekommen haben, ob wir uns dieser Stellung bewusst sind. Wie Gott dich sieht in Jesus Christus. Und kommst du darin in den Genuss der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn. Denn wenn wir das verlieren, uns zu sehen, wie Gott uns sieht, dann verlieren wir ganz schnell auch die Freude an der Gemeinschaft mit ihm. Da ist dein Platz. Damit sollst du beschäftigt sein. Und ich frage dich, hast du Freude an dieser Gemeinschaft? Hast du Freude im Glauben, in diese Stellung einzugehen und dich daran zu erfreuen? Du darfst jetzt schon mitsitzen in den himmlischen Regionen. Du bist vor Gott angenehm gemacht in den Geliebten. Du bist gesegnet mit allen himmlischen, geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern. Da ist dein Platz. Da findest du alles, was dein geistliches Leben begehrt. Hier möchte Gott mit dir Gemeinschaft haben. Ich frage dich, ist diese Gemeinschaft zwischen dir und Gott, ist die aktiv? Ist die intakt? Ist die da? Hast du Gemeinschaft mit Gott? Jetzt gerade? Ich denke da an die Worte unseres Herrn Jesus aus Johannes 15, Kapitel 15, Vers 5, wo er dieses Bild vom Weinstock gebraucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist ein armseliges Leben, wenn diese Gemeinschaft mit ihm nicht intakt ist. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, wie eine Rebe, die nicht am Weinstock ist, die vertrocknet, die verkümmert. Das ist ein trauriges Leben. Und es gibt nur zu viele Dinge, die uns aus dieser Gemeinschaft mit ihm herausreißen, die uns diese Gemeinschaft nehmen möchten. Gemeinschaftskiller. Wir haben es eingangs gehört. Natürlich müssen wir unterscheiden zwischen Gemeinschaft und Beziehung. Wenn du dich zu Gott bekehrt hast, wenn du wiedergeboren bist, Leben aus Gott empfangen hast, dann hast du eine Beziehung zu Gott. Und wir sind uns im Klaren, diese Beziehung kann durch nichts aufgelöst werden. Ja. Ein Kind, das gegen seinen Vater handelt, das ungehorsam ist, bleibt deswegen trotzdem ein Kind. Aber doch kann die Gemeinschaft unterbunden werden. Und das ist doch die Tragik unserer Tage. Die Gemeinschaft kann unterbrochen werden. Wenn ich 3 Tage lang nicht mit meiner Frau rede, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist irgendwas vorgefallen. Ja. Wir sind uns im Klaren darüber, deswegen bleibt unsere Ehe bestehen. Ja. Eine Ehe wird dadurch nicht unterbrochen, dass man sich 3 Tage nicht unterhält oder mal Streit hat. Eine Ehe kann nur durch den Tod aufgelöst werden. Ich hoffe, auch da sind wir uns im Klaren darüber. Alles andere wäre Ehebruch. Aber gut, diese Ehe bleibt bestehen. Dennoch ist die Gemeinschaft gestört. Ja, irgendwas ist vorgefallen. Ich rede nicht mehr mit Andrea, sie nicht mehr mit mir. Stimmt was nicht. Selbst wenn ich jetzt zu ihr gehe und sage, Andrea, was ist denn los? Sie dreht mir nur den Rücken zu und geht weg. Auch keine Gemeinschaft. Selbst wenn ich jetzt sage, Andrea, sag doch, was ist denn los? Und sie dann zu mir redet.
Und sie muss mir sagen, du hast schrecklichen Mundgeruch. Dann haben wir zwar miteinander geredet, aber die Gemeinschaft ist deswegen noch nicht da. Das ist die Frage, wie ich damit umgehe. Ich denke mir, so schlimm ist es gar nicht. Und die Gemeinschaft bleibt unterbrochen. Ja? Erst wenn ich hingehe und die Sache in Ordnung bringe und mir ordentlich die Zähne putze, kommt die Sache wieder in Ordnung. Dann können wir auch wieder die Gemeinschaft haben. Wir haben das schon erlebt. Es war nicht 3 Tage lang. Aber man merkt, die Gemeinschaft kann dadurch unterbrochen werden. Klar, Gott geht es nicht darum, du Mundgeruch hast, aber trotzdem soll uns das zeigen, die Gemeinschaft kann unterbrochen werden, wenn du Dinge in deinem Leben zulässt. Und deswegen einfach die Frage, hast du diese Gemeinschaft mit Gott jetzt gerade? Und kannst du das auch behaupten, ja, ich habe Gemeinschaft mit Gott, ohne dabei zu lügen? Weil auch zwischen dir und Gott können Dinge eintreten, die die Gemeinschaft verhindern oder unterbinden. Und deswegen möchte ich mit uns ein paar Verse anschauen aus dem, ich möchte mal sagen, aus dem Hohelied der Gemeinschaft, im 1. Johannesbrief. Im 1. Johannesbrief, das ist eigentlich ganz zentrale Anweisungen für uns, wie wir in der praktischen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und Gott, dem Vater, leben können und bleiben können. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, lese ich uns die Verse 5 bis 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn es um praktische Gemeinschaft zwischen dir und Gott geht, kommst du um diese Verse nicht umhin. Deswegen liest dir die Verse oft durch. Lern sie am besten auswendig. Studier sie. Behalte sie im Herzen. Wir haben hier gelesen, Gott ist Licht, nur Licht. In ihm ist keine Finsternis. Wir lesen hier, Gott ist absolut heilig. Er ist gerecht. Er ist rein. Und Sünde hat keinen Platz bei ihm. Niemals. Haben wir auch heute Morgen gehört. Und deswegen, nicht gerichtete und bekannte Sünde macht eine Gemeinschaft mit Gott unmöglich. Ja, wenn Sünde auch nur, wenn sie noch so unscheinbar und klein ist, in deinem Leben hochkommt, aufkommt, irgendwie dich befleckt, macht Gemeinschaft mit Gott unmöglich. Das ist einfach mal grundsätzlich, was wir lernen müssen. Gott ist nur Licht, da hat Sünde keinen Raum, Sünde keinen Platz. Deswegen, wenn diese Sünde nicht gerichtet wird, wenn sie nicht bekannt wird, dann kannst du keine Gemeinschaft mit Gott haben. Du betrübst dadurch den Heiligen Geist Gottes, wenn wir an anderer Stelle lesen. Du verlierst die Freude, du verlierst den Frieden. Prophet Jesaja drückt es so aus. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Ich möchte sagen, deine Gemeinschaft ist doch in Ordnung. Du hast ja heute Morgen noch die Bibel gelesen und mit ihm gesprochen. Doch warnt uns auch der Johannes, es ist leichter gesagt als getan. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist ja nicht schwer zu sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Und doch sagt er, und doch in der Finsternis wandeln. Ja, also hier merkt man, Reden und Handeln stimmt hier nicht überein bei diesen Menschen. Er sagt, er hat Gemeinschaft mit Gott, aber wandelt doch in der Finsternis. Und deswegen prüfe deinen Wandel. Wandelst du im Licht? Ansonsten bist du ein Lügner. Du wandelst in der Finsternis, du hast keine Gemeinschaft mit ihm. Das ist tragisch. Wir sind uns auch im Klaren, dass ein gläubiger Mensch
nicht beständig in der Finsternis wandelt. Jemand, der beständig in der Finsternis wandelt, der ist einfach nie gerettet worden. Gott fordert uns auf, im Licht zu wandeln, wie er im Licht ist. Wandelt im Licht, was bedeutet das? Das Wunderbare ist, es steht ja hier, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gott erwartet nicht von uns, dass wir sündlos leben. Werden wir auch nie, solange wir hier sind. Ein sündloses Leben ist nicht die Voraussetzung dafür, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Sondern Gott möchte, dass wir im Licht wandeln. Und das heißt, dass all deine Sünden in das Licht seiner Gegenwart gebracht werden. Dass sie bekannt werden. Du wandelst im Licht, sobald irgendeine Sache aufkommt bei dir, sei es in Gedanken, sei es in Worten, dir rutscht ein falsches Wort über die Lippen. Wie schnell hast du einen unreinen Gedanken? Mir geht es jedenfalls so. Wie schnell ein falsches Wort, eine falsche Tat? Wie schnell unterlässt du Gutes? Wie schnell? Wie oft passiert dir das? Mir passiert es täglich. Gott möchte, dass wir das im Licht seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit sehen, dass wir es verurteilen, dass wir es richten, dass wir es bekennen. Das ist Wandel im Licht, das gar nicht zuzulassen, aber auch nicht zu heucheln, nichts zu verbergen. Gott sieht dich wie kein anderer. Wandel im Bewusstsein seiner Gegenwart und lass nichts zwischen dich und Gott kommen, sondern bekenne es ihm sofort. Das ist nämlich auch das Einzige, was diese Gemeinschaft wieder möglich macht. Bekennen. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Seien es nun Tatsünden, Unterlassungssünden, Gedankensünden, geheime Sünden, öffentliche Sünden. Wir haben es heute Morgen schon gehört, wir werden Tag für Tag damit konfrontiert. Und es gibt in meinem Leben keinen Tag, an dem ich es nicht nötig habe, vor Gott auf die Knie zu gehen und Dinge zu bekennen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut, ob das gängige Praxis ist in deinem Christenleben, dass du jeden Tag auf die Knie gehst vor deinem Gott und Vater und das bekennst, was nicht mit ihm übereinstimmt, nicht mit seiner Heiligkeit, der nur Licht ist. Ich denke, viele von uns haben diese Praxis vielleicht verlernt. Also kannst du keine aktive Gemeinschaft mit ihm haben. Bekenne deine Sünden. Das Wunderbare ist, dass du dann auch die Verheißung an Anspruch nehmen darfst. Er ist treu und gerecht, dass er dir die Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er ist treu. Er hat es dir zugesagt. Du darfst dich auf sein Wort verlassen. Du darfst dich darauf stützen. Gott sagt, er will mir vergeben, wenn ich meine Sünden bekenne. Das darfst du in Anspruch nehmen. Er ist gerecht. Weil er hat eine gerechte Grundlage geschaffen, auf der er dir vergeben kann. Und er tut es gern, weil er dich nahe bei sich haben möchte. Gott liebt es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Deswegen brauchst du Vergebung. Und die Vergebung, von der Johannes hier spricht, das ist die väterliche Vergebung. Das ist die Vergebung, die Gott dir als Vater geben möchte, jeden Tag. Das ist nicht die richterliche Vergebung. Die hast du ein für alle Mal empfangen, als du dich bekehrt hast, als Gott, der Richter, dir vergeben hat. Jetzt ist er kein Richter mehr für dich, jetzt ist er dein Vater geworden. Und diese richterliche Vergebung, die hast du einmal bekommen dafür, dass der Herr Jesus die Strafe für deine Sünden getragen hat. Du wirst nicht mehr bestraft für deine Sünden. Das Gericht hat der Herr Jesus getragen. Aber doch sündigst du noch. Auch wenn du dafür keine Strafe zu erwarten hast im Sinne vom ewigen Gericht, sondern die Gemeinschaft wird mit ihm unterbrochen. Und deswegen brauchst du die väterliche Vergebung, dass Gott, der Vater, dir vergibt. Und das brauchst du jeden Tag, das brauche ich jeden Tag, das brauchen wir jeden Tag, um diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, aufrechtzuerhalten und mit seinem Sohn. Deswegen bekenne ihm deine Sünden. Nur so kann Gemeinschaft wiederhergestellt werden. Stellst du jetzt hier fest, dass zwischen dir und Gott etwas steht, was du vielleicht schon länger mit dir rumträgst? ungerichtete Sünden, nicht bekannte Sünden. Ich befürchte, dass das das Häufigste ist, was uns aus der Gemeinschaft mit Gott nimmt. Deswegen möchte ich dich fragen, gibt es in deinem Leben Sünden, die du nie ans Licht gebracht hast, die du nie gerichtet hast in seinem Licht, die du nie bekannt hast, die du vielleicht auch nie gelassen hast? Vielleicht hast du deiner Frau Unrecht getan oder deinen Kindern gegenüber. Vielleicht hast du es einfach stillschweigend geduldet und trägst es mit dir herum, aber es steht noch immer zwischen dir und Gott. Erkenne es ihm. Wandle im Licht. Lass dir es zeigen von ihm. Wir haben gelesen, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten. Sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören. Er wartet auf dein Bekenntnis. Ja. Wir haben eingangs gehört von diesen elektronischen Geräten. Die können ganz schön die Gemeinschaft rauben, auch zwischen dir und Gott. Vielleicht ist das eher ein Problem unserer Jugend, die so lange an ihren Geräten hocken und ihre Geräte hängen ständig an der Steckdose, dass sie eigentlich einen Festnetzanschluss haben und sie gar keine Zeit mehr mit Gott haben. Aber vielleicht sind es bei dir andere Hindernisse, die dich daran hindern, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Vielleicht hast du mit Gesellschaften Umgang, mit Freunden, die keine Gemeinschaft mit ihm haben, die dich hindern wollen an der Gemeinschaft mit ihm. Ja. Mit welchen Menschen gibst du dich ab? Mit welchen Menschen verbringst du Zeit? Vielleicht sind es Menschen, die die Tendenz dazu haben, dich in ein ungleiches Joch zu bringen, dich aus dieser Gemeinschaft zu nehmen. Wir lesen auch im Korintherbrief, was hat der Gläubige für Gemeinschaft mit dem Ungläubigen? Mit welchen Menschen verbringst du Zeit? Und lässt du es zu, dass sie dich aus der Gemeinschaft bringen, oder lebst du auch mit ihnen in dieser Gemeinschaft und versuchst sie für diese Gemeinschaft zu gewinnen? Ich denke, ein ganz großes Problem unserer Tage ist auch, dass wir durch die Liebe zur Welt die Gemeinschaft verlieren mit Gott. Johannes warnt uns in seinem Brief ganz eindringlich: Habt nicht lieb diese Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Merkt ihr was? Dieser Mensch ist nicht erfüllt von der Liebe Gottes. Er ist nicht in der Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater, wenn jemand die Welt lieb hat. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Jakobus unterstreicht das sehr ernst in seinem Brief. Wer ein Freund dieser Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Nur zu leicht können diese Dinge auch dein Herz in Beschlag nehmen und dich aus der Gemeinschaft mit Gott ziehen. Die Liebe zur Welt. Der Epheserbrief ermahnt uns: Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Wandel im Licht, da sind wir wieder. Bei diesem Wandel im Licht deckt sie vielmehr auf. Keine Gemeinschaft zu haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Also hier ist meine Verantwortung, diese Beziehung zu Gott zu pflegen, darauf Acht zu haben, zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist und alles zu meiden, was nicht Platz haben kann an seinem wunderbaren Licht. Das ist eine große Verantwortung. Vielleicht hindert dich Zeitmangel daran, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Vielleicht bist du so viel beschäftigt, auch neben deiner täglichen Arbeit, sind Dinge in deinem Leben, die dir einfach die Zeit rauben, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ja. Vielleicht bist du auch im Werk des Herrn so sehr beschäftigt, dass die eigentliche Gemeinschaft mit ihm zu kurz kommt. Mir geht es oft so, wenn ich koche, und ich koche gern, dann stehe ich über eine Stunde in der Küche und bereite das Essen zu, nur damit ich 10 Minuten mit der Andrea am Tisch hocken kann, um zu essen. Über eine Stunde muss ich investieren. Und vielleicht geht es auch dir im Werk des Herrn so, du machst und tust, aber die eigentliche Zeit mit dem Herrn kommt zu kurz. Oder dir geht es wie in Sprüche 24. Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. Vielleicht lässt du dich gehen, lebst einfach so in den Tag hinein, bist dir eigentlich gar nicht bewusst, wozu du berufen bist, nämlich mit der Gemeinschaft, mit dem Herrn Jesus.
Und Sprüche sagt uns, so kommt deine, ich möchte mal sagen, geistliche Armut wie ein Wegelagerer und dein geistlicher Mangel wie ein bewaffneter Mann. Faulheit, du lässt dich gehen. Auch das kann ein Gemeinschaftskiller sein in deinem Leben. Gott bewahre uns davor. Ich weiß nicht, was da auf dich zutrifft. Mich berühren diese Punkte alle irgendwo. Und wir müssen prüfen, was dem Herrn wohlgefällt. Wir müssen im Lichte wandeln und diese Dinge verurteilen und bekennen. Das Wunderbare ist doch, dass die Gemeinschaft mit Gott so schön ist, so herrlich ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, an die Anfänge deines Christenlebens, als du dich frisch bekehrt hast, als du Feuer und Flamme für den Herrn warst, als der Herr alles für dich war. Du erinnerst dich nicht? Macht nichts. Gott erinnert sich daran. Wisst ihr, woher das weiß? Das schreibt er uns in Jeremia, Kapitel 2. Das Volk Israel ist abtrünnig geworden von Gott. Aber was sagt Gott ihnen und was sagt er auch dir? Geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich, Jeremia Kapitel 2, Vers 2, so spricht der Herr, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Ist das nicht wunderbar? Jetzt hast du die Zeit schon vergessen, wo du nahe deinem Herrn warst. Es ist so vieles zwischen euch gekommen. Der Herr sagt dir, ich denke noch an die Zeit, als du deine ganze Zuneigung, deine bräutliche Liebe mir gegenüber hattest, als du mir ganz nah warst, als ich dein Ein und Alles war. Was hatte Israel in der Wüste anfangs, als sie dem Herrn nachgezogen waren? In der Wüste gab es nur zwei Dinge, Gott und Sand. Mehr gab es da. Gott war alles für sie. Gott gedenkt noch an diese Zeit, als sie sich ihm zugewendet haben. Israel hat die erste Liebe zu ihrem Gott verlassen. Das lesen wir auch in dem Brief an die Gemeinde zu Ephesus in der Apostelgeschichte, in der Offenbarung, an das Sendschreiben zu Ephesus, dass auch sie die erste Liebe verlassen haben. Ich möchte dich fragen, wie steht es um dich? Wie steht es um deine Liebe zum Herrn? Liebst du die Gemeinschaft mit ihm? Liebst du die Gemeinschaft mit Gott mehr als alles andere? Erfreust du dich täglich an dieser heiligen Zweisamkeit mit ihm? Pflegst und hegst du diese Beziehung mehr als alles, was dir wichtig ist? Gott hat sich so sehr nach seinem Volk gesehnt. Wir sehen das ganze Alte Testament durch. Er wollte sie nahe bei sich haben. Gott sehnt sich heute nach dir. Er möchte dich nahe bei sich haben. Er möchte Gemeinschaft mit dir. Er sehnt sich nach dir. Der Jesus sagt, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Was war das gute Teil, das die Maria erwählt hat? Maria setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Die Maria saß an der Seite Jesu, zu seinen Füßen. Sie schaut zu ihm empor und sie hört auf sein Wort. Sie genoss die Gemeinschaft mit ihm, ganz nah bei ihm zu sein. Eines aber ist Not. Und das möchte ich dir von Herzen mit auf den Weg geben. Dass du deine Freude und Erfüllung in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus findest. Wo sonst? Eines aber ist Not. Denn nur aus dieser funktionierenden Gemeinschaft zwischen dir und Gott kann auch diese Gemeinschaft hier unter uns funktionieren und zu einer heiligen Gemeinschaft werden. Und das wünsche ich mir für uns alle, die wir heute Morgen hier sind. Ich möchte schließen mit den Worten des Apostel Paulus aus 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.